Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen. Religion steht im Moment ja ganz vorne in den Nachrichten, denn Papst Franziskus liegt seit Tagen im Krankenhaus. Er ist schwer erkrankt mit unsicheren Genesungschancen. An dieser Stelle also beste Wünsche nach Rom. Wir wollen uns in dieser Stunde mit einem Thema beschäftigen, das eine Herzensangelegenheit des Papstes ist. Einem Thema, das mehr Dimensionen hat, als man auf den ersten Blick denken würde. Dieses Thema, das ist die Barmherzigkeit. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum es bei Barmherzigkeit eigentlich noch mehr Dimensionen gibt als die ganz positive, dass nämlich Zuwendung zu anderen etwas sehr Gutes ist, dann möchte ich Sie verweisen an den Schweizer Religionsjournalisten Michael Mayer. Er hat Barmherzigkeit als Regierungsstil des Papstes analysiert hier in Deutschlandfunk Kultur und er kommt zu einem durchaus durchwachsenen Ergebnis.
Barmherzigkeit allein reicht nicht. Man muss sehen, diese pastoralen oder diese barmherzigen Gesten oder auch Aussagen, die er tut, die werden seinen Nachfolger nicht binden. Bindend ist das, was er in seinen Lehrschreiben festhält. Also eben zum Beispiel, dass Frauen keine Weihe bekommen können, dass es die Homo-Ehe nicht gibt. Das wird bindend sein. Aber all diese liebgemeinten oder barmherzig gemeinten Aussagen und Gesten, die sind nicht bindend. Das ist vorübergehend.
Also, Barmherzigkeit stellt auch Machtfragen. Darüber reden wir gleich noch ausführlicher. Worum es noch geht? Islam ist Barmherzigkeit. Das ist das Grundprinzip des islamischen Theologen Muhannad Khurshid. Was bedeutet es heute? Und wir schauen in die USA mit der Frage, wie viel Barmherzigkeit verträgt eigentlich ein Sozialsystem? Barmherzigkeit, dieses Wort, das klingt ziemlich eindeutig religiös und es klingt ziemlich alt, vielleicht sogar ein bisschen altmodisch. Was können Menschen heute damit noch anfangen? Danach hat Murat Kuyuncu gefragt.
Ich sehe es nicht als christliches Gut. Barmherzigkeit muss vom Menschen ausgehen und nicht von der Religion aus.
Für Michael Althoff, der mit seiner Frau in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs ist, sind Empathie und Barmherzigkeit etwas Selbstverständliches. Einfach sein Ego zurückstellen und für Menschen in Not da sein und helfen, ergänzt seine Frau Lisette.
Wenn man hier durch die Stadt läuft und die ganzen Leute, die hier rumsitzen und betteln, um etwas zu essen, man gibt denen was, das ist für mich auch Barmherzigkeit. Manchen Leuten, die ergreifen einen und die will man was geben. Das macht einem traurig, wenn man das alles sieht heutzutage.
Allerdings kann die Barmherzigkeit und die Großzügigkeit eines Menschen auch ausgenutzt und missbraucht werden, sagt sie weiter.
Das ist für mich der Unterschied mit jemand, der auf den Rollos geht, hier vorbeikommt oder mit dem Handy und dann trotzdem noch fragt, haben Sie was für mich zum Essen? Dann denke ich, du kannst so arbeiten gehen.
Ähnlich sehen es auch die Schwestern Martina und Clara Heinzmann, die auf der Königsallee, dem Prachtboulevard der Stadt, flanieren. Zwischen den teuren Designerläden und den vielen Cafés sieht man auch offensichtlich bedürftige Menschen. Manche sitzen einfach auf dem Boden, andere bitten gezielt um eine Spende. Die beiden Frauen sagen über sich, dass sie gern helfen. Aber sie würden sich die Menschen vorher sehr genau anschauen.
Neulich habe ich auf der Kö gesehen, da war ein behindertes Kind im Rollstuhl und der hat gebettelt. Und vorher habe ich gesehen, dass da eine Frau dabei stand. Und als ich zurückkam, war die Frau in einem gewissen Abstand. Also ist das organisiert. Die benutzt ihren Sohn oder wen auch immer, um jetzt da Geld zu...
Und dann fällt es schwer, bei so Leuten barmherzig zu sein, finde ich, wenn man da so ein komisches Gefühl hat.
Immerhin, Clara Heinzmann hat auch schon mal erlebt, auf der anderen Seite der Barmherzigkeit zu stehen, als sie nämlich die Empfangende war.
Also mir ist es mal nicht so gut gegangen, dass ich Freunde habe, die gesehen haben, ich brauche Hilfe, aber nicht finanziell, sondern mich eingebunden. Und ob ich das jetzt barmherzig damals so gesehen habe, aber es hat mir unglaublich geholfen und gut getan. Das war berührend, wenn ich jetzt noch dran denke.
Ja, ne? Die meisten Menschen verbinden Barmherzigkeit sicherlich mit einer Geld- oder Materialspende. Für Michael Althoff ist Barmherzigkeit mehr als das.
Dass man einfach mal jemanden in den Arm nehmen kann, jemandem zuhören kann, einfach mal das Ohr leiht. Weil vielen wird gar nicht mehr zugehört heutzutage. Und denen geht es schlecht. Nicht materiell unbedingt, sondern seelisch.
Es seien tatsächlich manchmal die zwischenmenschlichen Dinge, betont auch ein obdachloser Mann, der in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs ist. Der etwa 60-Jährige mit Vollbart möchte anonym bleiben. Natürlich seien Geldspenden für seinen täglichen Überlebenskampf wichtig. Oft bekäme er aber dabei das Gefühl, minderwertig zu sein.
Man wird also nicht so auf gleicher Schulterhöhe gesehen. Man könnte ja auch Gespräche führen, man könnte sich austauschen, aber das passiert in der Regel halt nicht. Werden meist halt dann nur irgendwelche kleineren Beträge weitergegeben. Und die Situation ist auch sehr kurz. Man erfährt eigentlich gar nichts über den Spender.
Auch wenn das manchmal falsch verstanden wird, viele Spender wollen deshalb anonym bleiben, weil sie sich nicht in den Vordergrund stellen möchten, so wie Passantin Carola Junghans. Sie sagt über sich, dass es ihr finanziell gut geht. Sie ist für ihr Leben dankbar und möchte etwas zurückgeben.
Ich hatte das neulich an der Bushaltestelle, wo ich einen alten Mann sah, der durch die Mülleimer ging und schaute. Und er sah so aus, dass er Hilfe braucht. Dieses Gefühl, was mich dann durchströmte, würde ich als Barmherzigkeit empfinden. Ich griff dann in die Tasche, holte 20 Euro raus und bin einfach nur an die Hand und habe sie reingesteckt und bin ganz schnell wieder weggegangen. Und man will einfach einen Ausgleich. Es hilft einem selbst in dem Moment auch.
Genau diese Einstellung kritisiert Ino. Er ist seit einem Jahr obdachlos und lebt auf der Straße. Natürlich ist er auch auf Geldspenden angewiesen, aber gleichzeitig würde er oft spüren, dass die Barmherzigkeit bei vielen Menschen nicht echt sei.
Ich glaube auch, dass grundsätzlich, egal welche Handlung, immer einen egoistischen Ursprung hat. Und auch, wenn dir jemand was schenkt oder wenn jemand dir was Gutes tut, der Gedanke, dass er es vielleicht nur tut, weil er sich damit irgendwie ein besseres Gewissen erhofft, weil er das Leid vielleicht nicht sehen kann, ist deswegen nicht verkraftet, jemanden zu sehen oder so. Oder auch, wenn beispielsweise mal jemand von Obdachlosen angebettelt wird, ne, dass er sich denkt, hey, komm, gebe ich ihm 50 Cent, der lässt uns das schnell in Ruhe und fertig ist die Thematik. Alles kann einen egoistischen Ursprung haben.
Und genau dieses Gefühl wollen die Macher des Düsseldorfer Gute-Nacht-Busses nicht vermitteln. Das Projekt ist eine Initiative des örtlichen Obdachlosenmagazins 50/50 und der Franziskaner. Hier gibt es eine warme Suppe, Brötchen, Kleider oder Schlafsäcke, finanziert durch Spenden. Die Ehrenamtlichen nehmen sich für die bedürftigen Menschen Zeit. Barmherzigkeit, die täglich gelebt wird. Mit im Team ist Jens von Teller-Kram, der von Beruf Vermessungsingenieur ist.
Am Anfang war das für mich sehr bedeutend zu erfahren, dass, sag ich mal, das Austeilen der Suppe oder der Sachen das eine ist, aber die Gespräche, die wir hier führen oder die Zeit, die wir mit den Gästen verbringen, dass das genauso eine große Bedeutung hat. Da sind wir nämlich auf Augenhöhe. Wir hören uns die Sorgen einfach mal an. Wir kommen hierher und da kommt jemand und sagt, nimm mich mal in den Arm, ich habe heute einen Scheißtag gehabt. Und dann merkst du eben, die haben niemanden, der sie mal in den Arm nimmt. Also das sind für mich die Momente, wo ich sage, genau das ist es. Ne?
Barmherzigkeit gilt als eine der wichtigsten Tugenden und Pflichten in den Religionen. Im Judentum, Christentum sowie im Islam wird sie als herausragende Eigenschaft Gottes angesehen. Unabhängig vom Glauben. Passantin Carola Junghans ist der Meinung, dass Barmherzigkeit sogar für das Bestehen einer Gesellschaft essentiell ist.
Wenn wir nicht völlig verbogen sind, wenn wir nicht völlig von falschen Idealen geleitet werden, dann haben wir Menschen durchaus etwas zu tief in uns drin, dass wir als Gruppe überleben. Ich glaube, das ist eigentlich das, was zugrunde liegt. Und das erfordert ein auf den anderen schauen, ein mit ihm fühlen, für ihn da sein und auch abgeben. Wenn ich mehr habe und das nicht brauche, warum soll ich das bunkern? Warum teile ich das denn nicht?
Was ich ziemlich auffällig finde, es ist klar verteilt, wer Barmherzigkeit gibt und wer Barmherzigkeit empfängt. Diejenigen in gesicherten Umständen, die berichten vom Geben, sie berichten fast nicht vom Empfangen, dass sie also Barmherzigkeit auch selber erlebt haben. Es ist also ganz offenkundig, es sind feste Rollen, die hier am Werke sind und es gibt ein Gefälle. Dem gehen wir gleich nach. Barmherzigkeit ist mehr als nur Mitleid, denn zur Barmherzigkeit gehört auch das Handeln dazu. Also einen Missstand nicht nur zu sehen, sondern auch etwas daran zu ändern. Das klassische Beispiel aus der Religion ist der sprichwörtliche barmherzige Samariter. Diese Erzählung im Neuen Testament erzählt von einem, der am Wegesrand jemanden sieht, der Hilfe braucht. Und dieser barmherzige Samariter leistet nicht nur erste Hilfe, er organisiert auch die Nachsorge. Was in der Geschichte nicht erzählt wird, wollte der Notleidende eigentlich genau diese Form der Hilfe? Hat er sich gut versorgt gefühlt oder war es ihm vielleicht auch peinlich? Fühlte er sich danach zu Dank verpflichtet? Und war der barmherzige Helfer eigentlich zufrieden mit der Reaktion auf seine Hilfe? Denn bei Barmherzigkeit als einem Geschehen zwischen Menschen gibt es Möglichkeiten zum Missverständnis. Es gibt eine gewisse Schieflage, was die Möglichkeiten des Handelns betrifft. Und deswegen hat Brigitte Jünger danach gefragt, nach welchen Spielregeln funktioniert eigentlich gelebte Barmherzigkeit.
Feran, Christian, grüße euch. Christian, nach welchem Zimmer möchtest du?
Drei? Zimmer drei.
Einer von 365 Abenden im Notel, einer Notschlafstelle für obdachlose männliche Drogensüchtige in Köln. Um 20 Uhr werden die Männer eingelassen, schließen ihre Sachen ein und werden auf Drogen kontrolliert. Dann beziehen sie ihre Zimmer und setzen sich zum gemeinsamen Essen. Daniel Sänger ist der Leiter des Notels.
In der Notschlafstelle haben wir 10 bis 12 Plätze. Da können unsere Gäste, und wir sprechen auch bewusst von Gästen, zu uns kommen und ganz spontan jede Nacht einen Platz finden.
Ja, ich komme hier gerne hin, weil hier wirklich die Leute herzlich sind, lieb sind. Ja, man hat einen sicheren Schlafplatz, man hat was zu essen, man kann duschen, die Klamotten werden gewaschen. Auf der Straße bin ich mitten im Heroinkrieg.
Die Mitarbeiter sind sehr, sehr super, kann ich nichts drüber sagen. Und die Atmosphäre ist eigentlich gut.
Man guckt hier jeden Abend zusammen einen Film. Hier gibt es wirklich eine so Familiengemeinschaft.
Eine Übernachtung im Notel ist für die Drogenabhängigen leicht und unbürokratisch, vor allem aber kostenlos zu erhalten. Man könnte mit einem alten Wort auch sagen, hier wird Barmherzigkeit gelebt.
Barmherzigkeit, das Wort. Für mich stecken zwei wesentliche Begriffe drin, die unsere Arbeit hier im Notel auch prägen. Und das ist zum einen Erbarmen und das Wort Herz. Mitgefühl zu haben für Menschen. Und für mich steckt aber auch irgendwie in dem Wort auch der Aufruf drin, tätig zu werden.
Barmherzigkeit, das gibt's nicht mehr. Außer jetzt hier ein bisschen.
Barmherzigkeit ist was sehr Schönes und was sich hier einfach anfühlt wie eine Umarmung. Ich komme jeden Abend an und fühle mich, als wenn ich umarmt wäre.
Den Gästen des Notels fällt es offenkundig leicht, die gebotene Barmherzigkeit anzunehmen. Auch wer es nicht so nennen würde, schätzt das Angebot. Für diejenigen, die sich den Drogenabhängigen zuwenden, ist die Situation komplizierter. Denn sie handeln in einem Rahmen, der von großer Ungleichheit geprägt ist. Das ist Sozialarbeitern wie Moritz Engel im Notel sehr bewusst.
Wir sind ja auch in einer asymmetrischen Position. Ich bin am längeren Hebel, ich habe mehr Glück gehabt in meinem Leben und bin deshalb in einer privilegierteren Position, sowohl was Kindheit angeht als auch jetzige Umstände. Und da zu versuchen, so ein relativ ebenes Spielfeld aufzubauen zwischen mir und den Gästen, ist nicht so leicht, weil es eben klar ist, dass bestimmte Sachen mehr nach meiner Entscheidung laufen als nach ihrer.
Zum Beispiel, wenn es um die Einhaltung der Regeln geht, die in der Notschlafstelle gelten.
Ja, natürlich gibt es die Regeln. Man muss miteinander klarkommen, man darf sich nicht beschimpfen, man darf sich auf gar keinen Fall gewalttätig verhalten, man darf sich auch gar nicht verbal irgendwie äußern gegenüber jemand anderen.
Und dann haben wir relativ strikte Regeln, was so bestimmte Einlass- und Auslasszeiten angeht, also wann man hier reinkommen muss, wann man irgendwie wieder gehen soll. Wir haben Regeln, was man mit reinnehmen darf in die Notschlafstelle. Es müssen so sehr basic Sachen gemacht werden, wie das Bett bezogen, das Bett morgens abbezogen, so ein bisschen auf Ordnung geachtet werden. Das sind irgendwie so Regeln, die hier irgendwie wichtig sind.
Das sind Regeln, die jeder einhalten kann. Das sind Regeln, die einen wenigstens am Ende des Tages mal zur Ruhe bringen.
Die Regeln dienen dem Miteinander. Sie heben das Machtgefälle jedoch nicht auf. Das lässt sich auch kaum abschaffen. Die Frage ist, welche Entscheidungsgewalt der Hilfegeber aus seiner übergeordneten Position ableitet. In den 1980er Jahren hatte Sozialarbeit noch das Ziel, mit der angebotenen Hilfe Veränderungen in Gang zu setzen, wie Bärbel Ackerschott erklärt. Sie hat das Notel für den Träger, die Ordensgemeinschaft der Spiritaner, konzipiert und mehr als 30 Jahre geleitet.
Also soziale Arbeit war ja zu meiner Zeit immer zielorientiert. Ich kann es positiv ausdrücken, Integration in die Gesellschaft und den Platz finden. Negativ, die Lücken sollen funktionieren, systemkonform. Das war nie meins. Für mich war immer die Grundaussage des Alten Testamentes entscheidend, da zu sein, Ich bin der, der da ist. Und dieses Dasein, egal wie verrückt die Leute sind und auch wie irrational sie sich oft verhalten, von Gott lernen, da zu sein.
Im biblischen Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, erklärt Gott mit diesen Worten sein Wesen. Ich bin der, der da ist. Barmherzigkeit bedeutet in diesem Sinne, innerhalb der gesetzten Regeln mit aushalten, aber nicht darüber bestimmen zu wollen, was das Gegenüber am Ende mit der gegebenen Hilfe macht.
Ich glaube, Barmherzigkeit ist wirklich eine Herausforderung, weil man sich selbst zurücknehmen muss mit seinen Ideen, zum Beispiel jetzt im Suchtbereich, auch seinen Ideen von Lebensentfaltung. Menschen zu begegnen, ohne irgendwelche Schubladen oder Ziele für uns vermeintlich richtige Verhaltensweisen im Hinterkopf zu haben und das Gegenüber da passend zu machen.
Also wir sprechen in unserem Konzept von absichtsloser Gastfreundschaft,
ergänzt Daniel Sänger, der das Notel zurzeit leitet.
Und dahinter steckt der Gedanke, dass wir abgesehen von den grundlegenden Regeln nichts von den Gästen erwarten. Also wir erwarten auch nicht mal Veränderung. Das heißt, wenn eine Person hier kommt, die stark suchterkrankt ist, die abhängig oft von harten Substanzen ist, also dann ist nicht meine Forderung an die Person, ich möchte, dass du dich veränderst.
Eine solche Haltung stellt die Würde des anderen in den Mittelpunkt. Sie ist im Notell die erste und wichtigste Regel der Barmherzigkeit. Gleichzeitig stellt sie in einer Gesellschaft, die Menschen in erster Linie nach ihrer Nützlichkeit beurteilt, eine große Herausforderung dar. Sie verlangt gleichzeitig auch Barmherzigkeit mit der eigenen Hilflosigkeit.
Ich finde es unglaublich schwer mit anzusehen, wenn ich sehe, wie Leute wirklich auch abbauen, körperlich irgendwie oder so nach und nach auch so aus unserem Dunstkreis verschwinden, wenn man merkt, der Konsum wird mehr, sie schaffen es weniger, hier überhaupt herzukommen. Schaffen es nicht durch die Nacht, weil der Suchtdruck zu hoch wird.
Und es ist für mich trotzdem viel wert, wenn ich weiß, ich habe das Leben von einer Person eine Zeit lang geprägt oder habe Liebe gegeben, bin der Person mit Mitgefühl begegnet. Und selbst wenn es das Leben der Person nur um kurze Zeit verlängert hat oder in der Zeit zumindest verbessert hat oder schöner gemacht hat, dann ist das schon viel wert.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hätte eigentlich fast erwartet, dass es Menschen schwerer fällt, Barmherzigkeit auch anzunehmen. Aber das ist dann ja auch eine gute Sache, wenn Menschen nicht von Schuldgefühlen erdrückt sind, sondern einfach froh sind, dass ihnen Gutes geschieht.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Barmherzigkeit, das ist das Thema dieser Stunde. Und Barmherzigkeit, das ist ein Thema in allen Religionen. Islam ist Barmherzigkeit, so hat der islamische Theologe Muhannad Khorshid seine grundlegenden Überlegungen zum Thema Islam genannt, die er vor gut 10 Jahren veröffentlicht hat. Khorshid leitet inzwischen das Zentrum für islamische Theologie an der Universität Münster. Ich bin mit ihm verbunden, um über Barmherzigkeit zu sprechen. Herr Khorshid, Islam ist Barmherzigkeit. Papst Franziskus sagt, Barmherzigkeit ist das Herz Gottes selbst. Ist Barmherzigkeit also wirklich der gemeinsame Nenner von Religionen?
Also auf jeden Fall, das ist das, was der Koran selbst betont. Also der Begriff der barmherzige Gott, der erscheint nicht von Beginn der Verkündigung Mohammeds, sondern erst, wenn man den Koran so nach der Chronologie liest, also was hat Mohammed zuerst verkündet und was hat er später verkündet, dann merkt man, dass nach 2-3 Jahren, nachdem er angefangen hat zu verkündigen, in Sure 19 plötzlich taucht der Name der barmherzige Gott ganze 19 Mal. Und diese Sure 19, die trägt den Namen Maria und handelt hauptsächlich von Jesus und Maria. Also zeigt wie keine andere Sure im Koran, dass es genau darum geht, dass in den beiden Religionen, besser gesagt in den 3 monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, es geht um einen barmherzigen Gott, an den wir glauben.
Meint das dann auch wirklich ungefähr das Gleiche, dieser Begriff Barmherzigkeit?
Ist es umstritten, ob der Begriff überhaupt arabisch ist oder syro-aramäisch. Auf jeden Fall Rahman heißt das im Arabischen, im Koran, der barmherzige Gott, abgeleitet von Rahim. Rahim ist Mutterschoß, Mutterleib, wo das Embryo wächst, und das finden wir im Hebräischen genauso mit derselben Bedeutung. Also offensichtlich hat diese Barmherzigkeit diese Konnotation von mütterlicher, bedingungsloser mütterlicher Liebe, physischer wie emotionaler. Und deshalb würde ich sagen, es ist sehr eng verwandt miteinander im Christentum, Islam, im Judentum, wenn wir von Barmherzigkeit sprechen. Syro-aramäisch bedeutet Rahman, der liebende Gott. Da sind wir nicht so weit weg voneinander, wenn wir sagen, Gott ist die Barmherzigkeit oder Gott ist die Liebe, wie es in der Bibel heißt.
Dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in das, wie genau im Islam die Barmherzigkeit verstanden wird. Bis auf eine fangen alle 114 Suren im Koran mit der Beschwörung der Barmherzigkeit Gottes an. Ich versuche das jetzt mal nicht auf Arabisch, sondern mit der Übersetzung. Im Namen Gottes des Erbarmers und des Barmherzigen, oder auch andersrum wird das manchmal übersetzt, im Namen Gottes des Barmherzigen, des Erbarmers. Sie übersetzen das noch mal ein bisschen anders. Sie reden vom Allbarmherzigen und vom Allerbarmer. Warum machen Sie das?
Weil es im Arabischen genau das heißt. Es heißt nicht Rahman oder Rahim, sondern Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dieses Al im Arabischen ist die Steigerung, über die keine Steigerung mehr gibt. Das heißt, er ist der absolut Barmherzige. Wir können uns niemanden vorstellen, der noch barmherziger sein kann als Gott. Und deshalb wollte ich das und möchte ich das auch genauer übersetzen. Bin ja muttersprachlich Arabisch und deshalb präziser gesagt, ist es der Allbarmherzige, Allerbarmer.
Und diese Doppelung, das ist nicht einfach nur eine Doppelung, sondern das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen dem Allbarmherzigen und dem Allerbarmer.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, denn im Koran kommen beide Begriffe nicht als Synonyme vor, sondern Allbarmherzige oder Rahman kommt im Zusammenhang mit der bedingungslosen Zuwendung Gottes an die Menschen. Also Gott will uns Menschen bedingungslos. Rahim, also Erbarmer, Al-Erbarmer, kommt im Zusammenhang mit Vergebung. Also da findet man viele Verse, die sagen, Gott ist, der Sünden vergibt, weil er Rahim, der Erbarmer ist. Und dieser Punkt ist deshalb auch wichtig, damit kein Missverständnis entsteht, wenn wir von Barmherzigkeit reden, dass wir lediglich nur von Vergebung reden. Da kritisieren manche Muslime auch mich auch und erinnern mich immer wieder und sagen, ja, aber Gott ist nicht nur vergebend, Gott ist auch strafend, das musst du auch betonen, sonst verdirbst du ja unsere Kinder, wenn du nur von barmherzigen Gott sprichst, dann haben sie keine Angst mehr vor Gott. Angst ist wichtig, sie sollten Angst vor der Strafe haben, und das ist eine riesengroße Baustelle, finde ich, in den Religionen, auch jetzt aktuell im Islam, und ich finde es auch nicht unproblematisch, Menschen, gerade Kinder, junge Menschen, mit Mitteln der Angst zu Gott zu rufen. Deshalb mache ich mich stark eben für die liebende Vorstellung von Gott, Gott der Liebende, der Barmherzige, der uns bedingungslos will.
Warum ist dann, wenn man vom Allerbarmer spricht, warum ist dann trotzdem da sozusagen ein Gedanke an Gerechtigkeit, ein Gedanke an ja mögliche Strafe mit drinne?
Naja, weil die Menschen sich auch die Frage stellen, wenn Gott so barmherzig ist, dass er uns alle erbarmt, aber ist das jetzt grünes Licht für Sünde, grünes Licht für Ungerechtigkeit, was passiert mit Verbrecher, oder gibt es doch Gerechtigkeit? Und deshalb dieser Gedanke, dass Gott vergibt, ist auch wichtig. Allerdings, es heißt, Gott vergibt nur denjenigen, die selber Reue zeigen, die bemüht sind, es wieder gut zu machen und nicht einfach so, er vergibt einfach und deshalb sollen wir uns alle gut fühlen, auch wenn wir Ungerechtigkeiten in dieser Welt tun. Aber die Barmherzigkeit, Rahman, ist über die Gerechtigkeit hinaus. Das heißt, Gott will nicht nur Gerechtigkeit, sondern darüber hinaus will er die Menschen zu sich einladen. Er will, dass die Menschen Hand seiner Liebe sind, und da geht es nicht nur um das Konzept der Gerechtigkeit.
Barmherzigkeit ist ja etwas, was auch getan wird. Also das ist nicht einfach nur Mitleiden oder etwas empfinden, sondern zur Barmherzigkeit gehört auch das Handeln hinzu. Was heißt das für einen Gott, den man als barmherzig beschreibt?
Naja, das ist ein Gott, der nicht nur der Schöpfergott, also nicht diese Erstursache, wie manche griechische Philosophen, Aristoteles und andere gesagt haben, also Gott, der nun die Welt erschaffen hat und sich zurückgezogen hat, sondern wir haben es hier mit einem Gott, der aktiv auch in die Welt eingreift, aktiv bemüht ist auch um das Gute für die Menschen. Allerdings, und jetzt kommt der wichtige Punkt, Gott greift in die Welt ein, nicht so unmittelbar direkt, weil dadurch sonst würde er unsere Freiheit sabotieren, sondern er greift in die Welt durch die Menschen selbst, appelliert an uns. Das heißt, der Mensch ist das Werkzeug der Liebe, ist das Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes. Und so bleibt Gott und Mensch ständig im Dialog. Das ist so die Idee von Religiosität, dass der Mensch Hand der Liebe ist. Gott verwirklicht seine Liebe durch uns Menschen, wenn wir uns in Freiheit zur Verfügung stellen.
Nun steckt dieses Machtgefälle ja ein bisschen vielleicht auch schon in diesem Begriff der Barmherzigkeit drin. Denn Barmherzigkeit ist ja immer eine, die gibt, einer, der nimmt. Und die agieren nicht auf der gleichen Ebene, sondern einer ist bedürftiger als der andere und empfängt deswegen etwas. Das heißt, da steckt so ein Machtgefälle in diesem Handeln drin, steckt dann auch ein Machtgefälle zwischen Mensch und Gott drin, wenn Barmherzigkeit Gott beschreibt?
Ein Gefälle ist auf jeden Fall da, aber ich würde sagen, nicht eine Machtgefälle ist da, sondern ein Gefälle, naja, wir Menschen wurden nicht gefragt vorher, ob wir hier sein wollen, sondern es war die Entscheidung Gottes. Da fängt ja er schon an, diese Machtgefälle. Also irgendwann, wenn wir das Bewusstsein dafür haben, plötzlich sieht der Mensch, reflektiert sich selbst und denkt sich, oh, ich bin ja hier. Aber vorher hat mich ja keiner gefragt, ob ich hier sein möchte. Und jetzt die Frage, diese Abhängigkeit von Gott, wie verhält man sich dazu? Also wird man arrogant und meint, naja, Gott hin oder her, ob ich gefragt wurde oder nicht, ist mir egal. Ich agiere in dieser Welt unverantwortlich, ich tobe mich aus sozusagen. Oder bleibe ich demütig mit dem Wissen, es gibt irgendwo ein Geheimnis, man muss es nicht Gott nennen, Menschen, die nicht an Gott glauben, aber es gibt irgendwo ein Geheimnis, das mich irgendwie in diese Welt gebracht hat. Und davor soll ich ja Respekt haben und deshalb nicht vergessen, auf der Erde zu bleiben, demütig und meine Verantwortung immer ins Bewusstsein zu rufen. Ich bin hier nicht da, um mich auszutoben, sondern ich trage Verantwortung für mich und meine Mitmenschen.
Wenn man über den Islam redet, wenn man über die Rolle von Muslimen, Musliminnen in der Gesellschaft als gläubige Menschen spricht, dann hört man, finde ich, eigentlich, dann hört man gar nicht so häufig von der Barmherzigkeit als Grundlage ihrer Gottesbeziehung. Warum ist das so?
Es wird sehr viel Menschliches hineinprojiziert in Gott. Also ich höre dann von Menschen, die mir sagen, ja, wenn wir sehr viel von einem barmherzigen Gott sprechen, auch wenn das die Eigenschaft Gottes im Koran, die am meisten vorkommt, von der Quantität und der Qualität her. Aber wenn wir sehr viel von Barmherzigkeit reden, dann zeichnen wir ein Bild von einem schwachen Gott. Also man assoziiert in einer patriarchalischen, vor allem Gesellschaft, Begriffe wie Liebe, ein liebender Gott, ein barmherziger Gott, so mit einem eher schwachen Gott, der Mitleid hat. Aber ein starker Gott soll ja einfach draufhauen und sagen, was Sache ist. Einer, der droht, einer, der Angst macht, einer, der restriktiv ist. Und das sind menschliche Projektionen in Gott, die über die Jahrhunderte verhindert haben, dass diese Kategorie, die im Koran selbst so prominent vertreten ist, dass sie in der Theologie kaum anzutreffen ist. Aktuelles Thema heute, gerade im Kontext Radikalisierung und so. Was ist männlich? Ist es wirklich stark und männlich, einfach darauf zu hauen, laut zu sein, Muskeln zu zeigen? Oder kann auch Liebe, Barmherzigkeit, Zeichen von Stärke, von Männlichkeit auch sein.
Gestern hat der Ramadan begonnen, der islamische Fastenmonat. Welche Rolle spielt da die Barmherzigkeit?
Der Monat Ramadan wird bezeichnet, hat ihn der Prophet Mohammed auch bezeichnet, als Monat der Barmherzigkeit, denn es ist ja geboten, in diesem Monat Armen zu speisen, viel zu spenden, viel da zu sein für die Schwachen in der Gesellschaft, sich daran zu erinnern. Ich meine, das ist ja Sinn des Fastens, dass man sich selbst entfernt von diesen materiellen Bedürfnissen hin zu spirituellen, zu ethischen. Das heißt, diese Empathie, die man entwickelt, handeln sollte im Ramadan, ist ja eine Erziehung zu Barmherzigkeit, damit man ja aus dieser Perspektive hinaus in die Welt geht und meint, ich möchte jetzt Hand der Barmherzigkeit sein und im Auftrag Gottes eben Liebe verbreiten in dieser Welt.
Islam ist Barmherzigkeit. Was das heißt, darüber habe ich mit Mohanad Khorshid gesprochen. Er ist Professor für islamische Religionspädagogik und Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Mohanad Khorshids Buch Islam ist Barmherzigkeit, Grundzüge einer modernen Religion. Das ist gut 10 Jahre alt, aber immer noch sehr lesenswert. Als E-Book hat es der Herder Verlag noch im Programm und gebunden bekommen Sie es antiquarisch oder in Bibliotheken. Barmherzigkeit, die kann im Extremfall zur Majestätsbeleidigung werden. Wo das geschehen kann? Natürlich in den USA. Es ist geschehen beim traditionellen Gottesdienst im Rahmen der Amtseinführung von Präsident Donald Trump Ende Januar. Da predigte die Bischöfin Marian Edgar Buddy und sie sprach in ihrer Predigt den Präsidenten direkt an und bat ihn um Erbarmen, um Mercy, mit denen die in Erwartung des Politikwechsels jetzt Angst haben. Sie meinte damit vor allen Dingen MigrantInnen und queere Menschen. Das Ergebnis, die Bischöfin wurde vom Präsidenten als Linksradikale beschimpft. Wer hätte gedacht, dass Barmherzigkeit so viel Sprengkraft entfalten kann? Aber vielleicht ist das auch kein Wunder, gerade in den USA, denn dort ist die Barmherzigkeit, die gelebte Wohltätigkeit der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Denn das soziale Netz, das hat dort riesige Maschen. Was das konkret bedeutet, danach hat Art Peltner in San Francisco gefragt.
In my understanding, the American system develops largely around a charity.
Das amerikanische System basiere weitgehend auf einem Wohltätigkeitsmodell, sagt Tony Eitan, Soziologe an der UC Berkeley, der sich seit vielen Jahren mit der Ungleichheit in den Vereinigten Staaten beschäftigt.
This idea that individual responsibility was paramount.
Diese Vorstellung, dass individuelle Verantwortung an erster Stelle steht, dass von den Menschen erwartet wird, sich aus eigener Kraft hochzuarbeiten. Der Staat sollte bewusst klein und weitgehend effizient sein und sich nur auf die notwendigen Arbeiten wie Polizeiarbeit, Landesverteidigung und Straßenbau konzentrieren, aber sonst kaum etwas.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Dieser Ansatz sei fest in der amerikanischen Selbstwahrnehmung verankert. Aber man habe auch die Erfahrung gemacht, dass er nicht in allen historischen Umständen weiterhilft.
It really was after the Great Depression that we saw the New Deal and Roosevelt, President Roosevelt.
Ein erstes Umdenken kam mit dem New Deal von Präsident Roosevelt, bei dem vor allem die Zuständigkeit des Staates in Bezug auf Sozialversicherung oder auch Arbeitnehmerschutz eingeführt wurde, um eine Art Sicherheitsnetz für die Amerikaner zu schaffen. Viele dieser Programme schlossen allerdings Teile der Arbeiterklasse aus, darunter Hausangestellte und Landarbeiter. Denn in den 1930er Jahren arbeiteten über 70% der Afroamerikaner entweder in der Landwirtschaft oder als Hausangestellte. Und wenn man sich diese Gesetzgebungsgeschichte des New Deal ansieht, einschließlich der Sozialversicherung, dann kann man sehen, wie Abgeordnete aus den Südstaaten dagegen kämpften, dass gleiche Bedingungen für Weiße und Schwarze im Süden geschaffen werden sollten. Also zwangen sie Roosevelt, weite Teile der Arbeiterklasse, darunter Afroamerikaner und andere sogenannte Minderheitengruppen, im Wesentlichen auszuschließen.
Erst nach den massiven Bürgerrechtsprotesten und der Verabschiedung des Civil Rights Act in den 1960er Jahren änderte sich etwas an dieser Ausgrenzung von großen Teilen der Bevölkerung. Aber das Netz, das gespannt wurde, ist alles andere als sicher und kann mit dem, was in Deutschland und anderen europäischen Ländern existiert, nicht verglichen werden.
If you lose your job and you lose your health insurance and you lose your income,
wenn Sie Ihren Job, Ihre Krankenversicherung und Ihr Einkommen verlieren, gibt es einige Programme, die aber eher fragmentiert und unkoordiniert sind. Es gibt kein bundeseinheitliches Programm zur Unterstützung der Menschen. Die Verantwortung für diejenigen, die in solch einem Fall finanzielle Unterstützung benötigen, liegt beim jeweiligen Bundesstaat und beim Landkreis. Es gibt eine staatlich finanzierte Arbeitslosenversicherung, die einen für einige Wochen nach dem Verlust des Arbeitsplatzes hilft. Danach läuft diese aus und man ist auf die Sozialhilfeprogramme des Bezirkes angewiesen, die eine Art Grundversorgung bieten, die allerdings nicht einmal für die Miete eines Zimmers ausreicht. Die Betroffenen werden dann zu einer Foodbank oder Tafel gehen müssen oder zu ihren örtlichen Kirchen, um zu sehen, ob sie dort Unterstützung bekommen können oder sich eben an Freunde wenden.
Der Soziologe Tony Eiten verweist darauf, dass es historisch betrachtet vor allem die Kirchen und Glaubensgemeinschaften waren, die Witwen, Waisen und anderen in Not geratenen Menschen halfen. Aber er erwähnt auch Organisationen wie den Lions Club, den Elks Club oder die Rotarier, die sich schon lange für Mitmenschen einsetzen. Für die jüdische Gemeinde Shar Sahaf in San Francisco gehört Wohltätigkeit einfach dazu. Schon von Anfang an, als sich die kleine Gemeinde Ende der 1970er Jahre gründete. Kurz darauf wurde Anfang der 80er Jahre genau dieser Ansatz getestet. In der Nachbarschaft der Gemeinde, dem Castro District, dem Zentrum der Gay Community, schlug die AIDS-Krise brutal ein. Man sah hin, half, setzte sich ein. Nancy Wecker von Shar Sahaf beschreibt diesen Grundsatz als fundamental für ihre Kongregation.
I think we come to social justice action work at Shar Sahaf from a combination.
Bei Shar Sahaf und unserem Einsatz für soziale Gerechtigkeit werden wir durch unsere Geschichte als widerstandsfähiges, unterdrücktes und widerständiges Volk geleitet und durch unsere jüdischen Werte, wie zum Beispiel Tikkun Olam. Nach diesem Konzept ist es unsere Mission, die Welt zu verbessern, Gerechtigkeit und Frieden in die Welt zu bringen. Wir stellen uns eine gerechtere, bessere messianische Welt vor. Und die kann nur durch unsere Anstrengungen entstehen. Es gibt einen Begriff, Tzedek, der soziale Gerechtigkeit bedeutet, sich der Unterdrückung zu widersetzen, um die Grundbedürfnisse aller zu erfüllen. Von Bildung, Nahrung, Kleidung, Obdach bis hin zu fairer Arbeit. Und durch Wohltätigkeit, Tzedaka, tun wir das. Wir sind in einer Gemeinschaft verwurzelt, in der jeder für den anderen verantwortlich ist.
Und Deborah Levy, ebenfalls Mitglied der jüdischen Gemeinde Shar Sahaf, ergänzt.
Es geht nie nur um unsere Gemeinde. Wenn eine Familie neue Wintermäntel für ihre Kinder braucht, können sich manche das nicht leisten. Also haben wir genau so etwas in unserem Budget aufgenommen, damit speziell dafür Geld vorhanden ist. Wir arbeiten mit einer neuen Buchhaltungsfirma zusammen, die uns eine Vorlage zur Verfügung stellt. Darin ist eine Zeile namens Wohltätigkeit vermerkt. Aber das wollen wir so nicht nennen, sondern Ecken des Feldes. Wie es auch so in der Tora steht, dass man die Ecken seines Feldes nicht ernten solle. Es war wichtig für uns, das sichtbar zu machen, um zu zeigen, dass wir als Gemeinde eine aktive Entscheidung treffen, dies zu tun.
Die jüdische Gemeinde Shar Sahaf arbeitet dabei durchaus mit anderen Glaubensgemeinschaften in ihrer Nachbarschaft und im Stadtgebiet zusammen, wenn es möglich ist. Mit Besorgnis blicken die Mitglieder auf die neue Situation in den USA unter dem wiedergewählten Präsidenten Donald Trump. Unter ihm werden staatliche Hilfsmaßnahmen nicht nur auf Sinn und Zweck überprüft, sondern einfach ohne jeglichen Nachweis als Verschwendung durch den Staat gestrichen werden. Der Soziologe Tony Eiten sieht hier eine weitere Aushöhlung der sozialen Sicherheit auf die Amerikaner zukommen. Doch genau das passe zu Trumps Make America Great Again, dem ein ganz anderes, vor allem weißes Bild von Amerika vorschwebt.
Er ist nicht dagegen, dass Kirchen und Stiftungen den Menschen helfen wollen. Aber das Ausmaß der Katastrophe in Los Angeles zum Beispiel übersteigt bei weitem alles, was private Spender allein bewältigen könnten. Wir haben in den USA bestehende Bundeshilfen zur Bewältigung von Katastrophen. Trump verhält sich aber auf eine sehr perverse Weise so, dass er genau diese Hilfen wie sein eigenes, privates Sparschwein behandelt und sich daher das Recht rausnimmt, Bedingungen dafür festzulegen, wer diese Katastrophenhilfe erhalten sollte. Auch die allgemeine Haltung der Republikaner ist, dass die Regierung sich nicht an Wohltätigkeitshilfen beteiligen sollte. Dass das alles vielmehr privat geleistet werden sollte. So ist es nicht verwunderlich, dass eine der wichtigsten Finanzierungsquellen für viele Menschen heutzutage GoFundMe-Kampagnen sind. Menschen gehen online, wenn sie Krebs bekommen, und bitten ihre Mitbürger um Spenden. Das ist beschämend. Aber so funktioniert das heutzutage in Amerika.
Das sind besorgniserregende Aussichten, aber ich nehme immerhin einen schönen Ausdruck für Barmherzigkeit mit, die man fest eingeplant hat und nicht einfach nur dem Zufall überlässt. Die Ecken des Feldes nicht abernten. Religionen im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Themen aus Religion und Gesellschaft Ihr Ding sind, dann ist auf jeden Fall die Sendung Tag für Tag etwas für Sie. Werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jetzt möchte ich Sie noch auf ein ganz besonderes Projekt hinweisen. Passend zum Fastenmonat Ramadan, 1001 Nacht, den Klassiker der arabischen Dichtung, den haben wir hier in Deutschlandfunk Kultur ganz gegenwärtig aufbereitet.
Deutschlandfunk.
1001 Nacht.
Scharazad, wenn du nicht schläfst, dann erzähl uns eine Geschichte.
Damit der grausame König Schahriar sie nicht tötet, erzählt die mutige Scharazad jede Nacht.
Und der Genie zog sein Schwert und setzte an, ihn zu köpfen.
Von Palästen und Partys.
Als der Wein die Oberhand gewonnen hatte, stand die einkaufen war, auf.
Selbstbewussten Frauen.
Und war splitterfaser nackt.
Und verzauberten Wesen.
Dieser Genie war so groß, dass seine Füße auf der Erde standen und sein Kopf bis in den Himmel ragte, bis in die Wolken.
Und immer an der spannendsten Stelle unterbricht Scharazad ihre Geschichte.
Das ist noch gar nichts gegen das, was ich euch morgen Nacht erzählen werde.
1001 Nacht.
Willst du mir folgen in dem, was ich vorhabe?
Ein Hörspiel-Podcast in 66 Nächten. Zu finden in der Deutschlandfunk-App.